Ich begrüße alle zur Bibelklasse und wir fahren heute weiter mit Matthäus 12 ab Vers 43. Wir lesen gleich diese Verse bis zum Schluss des Kapitels und werden dann weitergehen danach in Kapitel 13. Darf ich bitten, David?
Der Menschen ausgefahren ist, durchzieht er dürre Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer vor, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Letzte jenes Menschen wird schlimmer als das Erste. Ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Während er noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Es sprach aber jemand zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer irgend den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Kapitel 12, der große Wendepunkt ist im Matthäusevangelium. Die Kapitel 1 bis 12 zeigen, wie der Herr Jesus als König Messias für Israel gekommen ist. Und dass wir betont, dass er gekommen ist für das auserwählte Volk Israel. In Matthäus 10, wenn wir kurz aufschlagen, da sagt der Herr Jesus zum Beispiel zu seinen Jüngern, die er aussandte, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Es wird ganz klar gesagt, sein Auftrag ist das Volk Israel, das Haus Israel. Aber durch die Kapitel hindurch, 2, 3, 4 und so weiter, nimmt es immer mehr zu, dass deutlich wird, die Masse des Volkes lehnt ihn als Messias ab. Und mit Kapitel 12 wurde das Maß voll. Wir haben in den vergangenen Bibelklassen gesehen, das messianische Zeichen, das besondere messianische Zeichen, die Befreiung eines Besessenen, der blind und stumm war. Also eine Situation, die aus der Sicht Israels klar war, so ein Besessener kann nur der Messias heilen. Da kann niemand helfen. Und wir haben gesehen, der Jesus hat ihn geheilt, den Dämon, diesen besonders hartnäckigen Dämon ausgetrieben und Führer, ich sage nicht die Führer, sondern Führer des Volkes Israel, die Pharisäer in 12,24, die haben gesagt, das hat er gemacht durch Satan. Also ganz bewusst, wieder besseres Wissen, obwohl klar war, das muss der Messias sein, sagen sie, das ist das Werk des Teufels. Und damit haben sie den Herrn ganz bewusst abgelehnt. Und da sehen wir jetzt ab Kapitel 13, wendet sich der Herr Jesus mehr und mehr von Israel ab und wendet sich den heidnischen Völkern zu. Da kommt der Wendepunkt. Und wir werden heute noch sehen, wenn wir zu Kapitel 13 kommen, ab diesem Moment beginnt der Herr Jesus allgemein in Gleichnissen zu sprechen. Und er erläutert, das ist so, damit die ihn abgelehnt haben, nicht verstehen, was seine Botschaft ist. Also es kommt eine Verblendung über Israel, nicht einfach so, weil Gott etwa gewisse Menschen für die Verblendung und das Verlorengehen bestimmt hätte und andere für das Licht und die Errettung. Nein, die, die ihn abgelehnt haben, sollten unter das Gericht der Verblendung kommen und gar nicht mehr verstehen, was das Wort des Messias, des Herrn Jesus, bedeutet. Und in diesem Zusammenhang kommen wir jetzt zu Vers 43. Da sagt der Herr Jesus: Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, durchzieht er dürre Gegenden. Der Herr erklärt, wenn jemand durch ein Zeichen geheilt worden ist von einem Dämon, dass also der Dämon ausgetrieben wird, ohne dass die Person sich bekehrt hat, zuvor, dann ist es eigentlich eine gefährliche Situation. Ein solcher Dämon ist ganz unruhig. Der sucht irgendwie Ruhe, indem er in einen Menschen hineinfährt und die Macht übernimmt. Und darum sagt er hier, wenn der unreine Geist ausgefahren ist, durchzieht er dürre Gegenden. Das macht übrigens auch klar, Engel sind nicht irgendwie allgegenwärtige Wesen. Nur Gott ist allgegenwärtig. Engel sind Geister, aber sie sind an Raum und Zeit gebunden. Und darum heißt es, durchzieht er dürre Gegenden. Sucht Ruhe, findet sie nicht. Und dann kommt der Gedanke, ich könnte ja eigentlich da wieder zurückkehren, wo ich einmal war. Und er kommt zurück, sieht die Situation. Der Körper des Menschen wird hier verglichen mit einem Haus. Er sieht, das Haus ist leer. Alles geputzt, gereinigt und sogar ordentlich hergerichtet, geschmückt. Und dann geht er nochmals weg, holt noch 7 andere Geister und kehrt wieder zurück, sodass das zweite Mal, die zweite Besessenheit, noch schlimmer sein wird als die erste. Nun, in dem Zusammenhang sagt der Herr, ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Dieses böse Geschlecht, das ist das Volk Israel, das den Messias verworfen hat. Das wird so genannt. Er hat das auch schon in Vers 39 genannt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Und damit wird klar, dass diese Erzählung über einen ausgetriebenen Dämon, der wieder zurückkehrt, dass das eine heilsgeschichtliche Bedeutung hat für das Volk Israel. Und wenn wir uns überlegen, wie war das ab dem Auszug aus Ägypten? Hat Gott Israel als sein Volk anerkannt, hat am Sinai einen Bund geschlossen. Aber noch bevor der Bund schriftlich in den Händen Israels war, mit den 10 Geboten, mit den 2 Tafeln, hat Israel wieder Götzendienst betrieben. Wie damals schon in Ägypten, aber jetzt als befreites Volk Götzendienst. Und wir sehen, das zieht sich durch. Auch während der Wüstenwanderung haben sie Götzendienst betrieben. Apostelgeschichte 7 zitiert aus dem Propheten Amos, wo der Vorwurf, also alt- und neutestamentlich gemacht wird, dass sie den Gott Remphan gedient haben, auch während der Wüstenwanderung. Haben also Götzendienst betrieben. Sie sind danach ins Land gekommen unter Josua und wir sehen, wie ganz schnell sich der Götzendienst entwickelt hat und die Richterzeit von 450 Jahren war ganz stark durch Abfall und Götzendienst geprägt. Und danach kam die Zeit des Königtums mit Saul, David und dann Salomo. Und Salomo selber fiel von Gott ab, fiel in den Götzendienst. Und in der weiteren Zeit sehen wir Israel gespalten in 2 Nationen nach dem Tod von Salomo. 10 Stämme und 2 Stämme. Sie fallen in Götzendienst. Und die Zeit der Könige ist ganz massiv durch Götzendienst gekennzeichnet. So dass schließlich die 10 Stämme weggeführt werden nach Assyrien und die 2 Stämme später nach Babylon. Aber nach einer Zeit der babylonischen Gefangenschaft von einigen Jahrzehnten kehrt ein Überrest von insgesamt etwa 200.000 Menschen, wenn man die Männer und die Frauen und Kinder zählt, rechnet, ein Überrest von 200.000 kehrt zurück ins Land und ab da ist alles ganz anders. Während in der früheren biblischen Geschichte ständig das Thema Götzendienst da war, ist das mit der Rückkehr nicht mehr so. Und man sieht, wie sie den Tempel wieder aufbauen und wie ein Judentum entsteht mit Tempel und dann auch Synagogen im ganzen Land, die verhindern sollten, dass je wieder so etwas geschieht wie eine babylonische Gefangenschaft. Also es wurde klar, man muss regelmäßig die Leute in der Bibel unterweisen. An jedem Sabbat die Tora vorlesen, auslegen und aus den Propheten lesen und beten. So kann Israel bewahrt werden vor erneutem Götzendienst. Und so sehen wir ab der babylonischen Gefangenschaft, ab der Rückkehr 539, 38 vor Christus, in den weiteren Jahrhunderten ist das Problem des Götzendienstes eigentlich nicht mehr ein Problem. Und in diese Situation kam der Herr Jesus hinein. Vor 2000 Jahren. Und jetzt hätte man denken können, oh, ein vorbereitetes Volk, das ihn aufnimmt. Nichts davon. Er muss es bezeichnen, die Masse, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Ein böses Geschlecht. Hier Vers 45. Und dieses Geschlecht lehnt den Messias ab, verwirft ihn. Und nun sagt der Jesus, das, was mit dem Dämon da in der Erzählung geschehen ist, wird auch mit Israel geschehen. Das heißt also, mit der babylonischen Gefangenschaft gab es eine Art Dämonenaustreibung aus Israel. Denn Götzendienst, wird in der Bibel immer ganz klar gemacht, ist ein Dienst gegenüber Dämonen, die sich hinter den Götzenbildern verstecken. 1. Korinther 10, Vers 20 macht das ausdrücklich klar. Aber es gab eigentlich eine Dämonenaustreibung durch die babylonische Gefangenschaft. Und nach der Gefangenschaft, als sie zurückgekehrt waren, stellte sich Israel vor wie ein Haus. Leer, gekehrt, geschmückt. Es sah alles so irgendwie schön aus. Es gab die Bewegung der Pharisäer, die sich von Anfang an bemühten, dass man das Wort Gottes ganz genau auf die Situation des Lebens überträgt. War am Anfang eine Erweckungsbewegung, wurde dann aber immer äußerlicher und rein gesetzlich. Aber es war ein erster guter Ansatz. Eben, alles schön gekehrt, geschmückt, aber das Haus ist leer. Der Messias hat keinen Platz. Und das prophetische Wort sagt, dass wenn in der Endzeit Israel wieder zurückkehrt ins Land der Väter, wird der Antichrist kommen. Und der Antichrist wird den totalen Götzendienst in Israel wieder einführen. Und zwar können wir dazu lesen aus Daniel 11, David, könntest du die Verse 36 bis 39 vorlesen. Da geht es um den König. Der Vers 35 macht den Sprung bis in die Endzeit, die Zeit des Endes. Und dann wird ab Vers 36 der Antichrist, der falsche Messias der Endzeit in Israel beschrieben.
Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und sich groß machen über jeden Gott, und gegen den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Fest Beschlossene wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und weder auf die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen, und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn.
Danke. Also, der Antichrist wird ein Jude sein. Und darum heißt es in Vers 37, auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und dieser Ausdruck, der Gott seiner Väter, ist ein fixer Ausdruck in der Bibel, um zu bezeichnen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und oft wird gefragt, wer ist ein Jude? Die Antwort ist nicht ganz einfach, weil es gibt verschiedene Spezialfälle, aber es ist ganz klar, wenn man sagen kann, jemand stammt ab von Abraham, Isaak und Jakob, dann ist er ein Jude. Und der Antichrist wird ein Jude sein, der auf den Gott seiner Väter nicht achten wird. Und dann wird aber gesagt, anstatt des Gottes der Bibel wird er den Gott der Festungen ehren. Vers 38. Und dieser Ausdruck ist eine Bezeichnung für Jupiter Capitolinus, also den obersten römischen Gott, für den in Rom eine Festung, das Kapitol, gebaut worden war. Und es wird so sein, nach Offenbarung 13, da wird zuerst der kommende Diktator des wiedererstandenen römischen Reiches in Europa beschrieben. Er wird genannt das Tier aus dem Meer. Und dann in Offenbarung 13, ab Vers 11, wird ein zweites Tier beschrieben, das aussieht wie ein Lamm, aber spricht wie ein Drache. Und dieses zweite Tier aus der Erde, nicht aus dem Völkermeer, wie das erste Tier, kommt aus Israel. Und gibt sich aus, dieser Mensch, der da Tier genannt wird, gibt sich aus als Messias. Darum heißt es wie ein Lamm, wie das Lamm Gottes. Aber spricht wie der Drache, das heißt, man hört die Stimme Satans aus ihm reden. Und dann in den weiteren Versen von Offenbarung 13, Vers 11 heißt es, dass das zweite Tier aus der Erde ein Götzenbild machen wird, das sprechen kann und verlangt, dass jeder getötet wird, der es nicht verehren wird. Und damit wird er seinen Verbündeten, nämlich den Diktator des Westens, den kommenden Diktator des Westens, den wird er damit verehren. Das heißt, dieser kommende Führer wird sich identifizieren mit Jupiter Capitolinus. Muss man nicht denken, das sei Macron. Nur weil er sich, als er da aufkam, hat er sich als Jupiter bezeichnet. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Aber eben, der wird sich identifizieren mit dem höchsten Gott des Heidentums. Das Christentum will man abschaffen, sehen wir schon heute, und will die alte Religion von Europa wieder hervorholen. Und das ist eben dieser Gott der Festungen. Und so wird der Antichrist in Israel den Götzendienst in massivster Art wieder einführen, und dieses Götzenbild wird er schließlich auf dem Tempelplatz in Jerusalem aufstellen. Das wird in Matthäus 24 erwähnt, entsprechend dem, was in Daniel 9, 27 steht. Kannst du das noch lesen, David? Matthäus 24, Vers 15.
Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, beachte es. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen.
Jawohl, und dann wird erklärt, dann kommt die große Drangsal, das ist der letzte Weltkrieg von 3,5 Jahren, bis dann Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit kommt. Dieser Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel gesprochen hat, das ist eben dieses Götzenbild, das in Daniel 9, 27 erwähnt wird, dass der Antichrist dann eben auf dem Tempelplatz in Jerusalem aufstellen wird. Und so wird der totale Götzendienst in Israel wieder zurückgekehrt sein. Also, der ausgetriebene Dämon holt gewissermaßen 7 andere und das letzte wird ärger sein, als was man je gehabt hat an Götzendienst in der Geschichte Israels. Ja, Philipp?
Und man hat ja auch bei der Makkabäerzeit ein ähnliches Spektakel erlebt. Da kam ja auch da, dass man ein Götzenbild machte auf dem Tempel, bei der Schlacht und dem Schwein, das kommt auch dann davor. Also eigentlich war seine Voraussicht, dass nur ein Unterschied, das Götzenbild in der Zukunft, das wir sprechen können.
Ja, ich wiederhole jetzt einfach für den Livestream. Und zwar sagst du, in Daniel 11 wird ja auch vorausgesagt, dass Antiochus Epiphanes auch einen solchen Gräuel der Verwüstung auf dem Tempelplatz aufstellen sollte. Und das stimmt. Ich gebe die Stelle an, das ist Daniel 11, Vers 31. Und dieses Götzenbild, das Antiochus Epiphanes in der Makkabäerzeit, 2. Jahrhundert vor Christus, in Jerusalem auf dem Tempelplatz aufgestellt hat, das wird hier in der Prophetie auch genannt, der verwüstende Gräuel. Also der gleiche Ausdruck wie in Matthäus 24, der Gräuel der Verwüstung oder der verwüstende Gräuel. Und das war eben ein Götzenbild. Und dadurch wird der Ausdruck noch klarer. Also das hat es schon mal gegeben, aber der Antichrist wird das in der Zukunft tun, nach Matthäus 24 und Daniel 9, 27. Und dieses Götzenbild kann sprechen, wie gesagt. Und das ist sehr speziell, denn der Antichrist wird den orthodoxen Juden sagen, natürlich steht in der Bibel, man darf keine Götzen anbeten. Aber das, was ich da euch bringe, dieses Bild, das sprechen kann, das ist kein Götze. In Psalm 116 steht, die Götzen der Heiden, die haben Augen, aber sie können nicht sehen. Sie haben Hände, sie können nichts tun. Sie haben eine Nase, sie können nicht riechen und so weiter. Aber dann heißt es auch, sie haben einen Mund und können nicht sprechen. Aber dieses Bild kann sprechen. Götzen, das sind tote Bilder. Aber dieses Bild lebt und das muss man verehren. Und so wird die totale Verführung kommen durch den Antichristen, der gewissermaßen als König in Israel auch Propagandaminister sein wird von dem westlichen Reich des Tieres aus dem Meer. Und er wird ja auch den ganzen Zahlungsverkehr ändern. Bargeld wird beendet sein. Er verlangt, dass die Menschen alle ein Zeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn annehmen und nur noch so können sie bezahlen. Kaufen und verkaufen ist nur noch so möglich. Und wenn man dieses Zeichen annimmt, den Namen des Tieres aus dem Meer, des Diktators oder die Zahl seines Namens, 666, dann anerkennt man, ich verehre den Führer göttlich. Und darum wird das in der Bibel, dieses Zeichen, so verurteilt. Also das sagt nichts darüber aus, ob es gut ist, wenn man mit einer Karte bezahlt, anstatt mit Bargeld. Aber die Technologie für das, was kommen wird, wird eben jetzt vorbereitet. Und so wird das der totale Götzendienst sein. Und wer nicht mitmacht, der ist des Todes. Und das meint der Herr Jesus eben in Matthäus 12, Vers 45. Ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Weil man ihn, den Herrn Jesus, verworfen hat, wird man offen sein für die totale Verführung. Dazu könnten wir noch lesen aus Johannes 5, 43, wo genau der Jesus als Messias im Kontrast steht zu dem kommenden Antichristen. Schlagen wir auf, Johannes 5, 43. Ja, liest du
ich
vor.
Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.
Ja. Also wer die Wahrheit verwirft und eben die Wahrheit des Evangeliums, Jesus Christus verwirft, der wird automatisch offen für die totale Verführung. Und so wird sich das eben dramatisch erfüllen, dass die letzte Zeit Israels wird dämonischer sein, als was je gewesen ist seit dem Auszug aus Ägypten. Und hier ist noch etwas interessant. Dieses Wort, dieses böse Geschlecht, das Wort Geschlecht, griechisch Genea, heißt laut Wörterbuch Volk, Volksstamm, Geschlecht. Und meint jetzt nicht hier eine bestimmte Generation, sondern eben dieses Volk Israel, das den Messias ablehnt. Das wird hier mit Genea bezeichnet. Und es wird gesagt, diesem Volk wird es so ergehen. Also nicht nur der Generation von damals, sondern dieses Geschlecht, das auch in der Zukunft dieses selbe Geschlecht sein wird. Und man muss ja beachten, wenn der Antichrist kommt, wird man eben den falschen Messias annehmen, in Ablehnung des wahren Messias, und gleichzeitig Götzendienst akzeptieren. Das heißt also, das, was das Problem war Israels vom Auszug aus Ägypten bis zur babylonischen Gefangenschaft, Götzendienst, und das, was das Problem war von Israel nach der babylonischen Gefangenschaft bis zum Kommen des Herrn Jesus, die Ablehnung des Messias, das kommt am Ende zusammen. Und wird alles viel, viel schlimmer sein. Und warum erkläre ich das mit dem Wort Genea? Aus einem bestimmten Grund. Wir werden dieses Wort, das wir übrigens auch in Vers 39 hatten, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, Genea, das kommt auch in Matthäus 24 wieder vor, in der Endzeitrede. Und das hat schon viel zu reden gegeben. Liest uns vor, David, in Matthäus 24, Vers 34.
Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist.
Noch 35
der Himmel dazu. Und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen.
Ja, merken wir, es geht in diesen zwei Versen um zwei Dinge, die nicht vergehen. Ein Geschlecht, das nie vergeht, und das Wort, das nie vergeht. Das Wort von Christus. Nun, haben manche gesagt, ja, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Geschlecht, das ist Genea, und das kann auch Generation bedeuten. Also heißt das, schließlich ist ja gerade vorher von dem Gleichnis vom Feigenbaum die Rede, wenn er wieder ausschlägt, und der Feigenbaum ist ja in der Bibel, wiederholt ein Bild von Israel. Also, wenn der Feigenbaum Israel wieder beginnt, Blätter zu treiben, also Israel als Staat entsteht wieder, dann kann man von dort an eine Generation rechnen. Und was ist eine Generation? Ja, in der Wüstenwanderung war doch das 40 Jahre. Eine Generation starb während den 40 Jahren und dann die nächste Generation kam ins Land. Also 40 Jahre. Wir müssen rechnen, 1948 bis 1988. Dann kommt Jesus Christus wieder. Und das wurde verbreitet. Und das war natürlich eine totale Katastrophe. Es geschah gar nichts diesbezüglich 1988. Und Das hat zum Beispiel Hal Lindsey, der Autor dieses Buches Alter Planet Erde, wohin, so verkündet. Durch das Buch Alter Planet Erde über biblische Prophetie sind ganz viele Leute zum Glauben gekommen. Und die haben viele prophetische Zusammenhänge mit Israel und dem Staat Israel, der Rückkehr der Juden in der heutigen Zeit, dass es Endzeit ist, verstanden. Das wurde richtig breit populär gemacht durch dieses Buch. Das war ein Segen für Hunderttausende, die das Buch gelesen haben. Aber später hat Hal Lindsey diesen Fehler gemacht. Und wir wussten doch schon immer, wir können nie berechnen, wann die Wiederkunft Christi ist. Das ist immer falsch. Das ist immer sektierisch. Und er hat es trotzdem gemacht. Und dadurch ist in Amerika eine Frustration losgegangen gegen das prophetische Wort. Das Pendel ging rüber und da haben viele gesagt, ja, seht ihr, all die, die das sich mit Endzeitprophetie beschäftigen, das ist alles Unsinn. Und überhaupt die Reformatoren, die haben nicht von Entrückung und Wiederkunft Christi und Rückkehr Israels gesprochen. Wir müssen wieder richtig reformatorisch werden. Biblisch, reformatorisch. Und all das mit Endzeitszenario und so vergessen. Und das hat einen enormen Schaden angerichtet. Unter den Gläubigen, zuerst in den USA und dann kam das rüber auch nach Europa. Und das ist eine Wurzel, warum es bei so vielen Gläubigen eine Ablehnung gibt gegenüber dem prophetischen Wort. Aber da haben wir nie mitgemacht mit dieser Berechnung. Das war immer klar, das darf man nicht. Und darum fahren wir weiter mit dem Auslegen des prophetischen Wortes, aber in einer gesunden Weise, wo wir keine solche Berechnungen machen. Aber ganz präzis versuchen, das Wort zu vergleichen mit dem, was Fakt ist an biblischer Erfüllung. Und der Fehler ist also dieser. Dieser Vers sagt nicht, diese Generation wird nicht vergehen, bis dann alles geschehen ist, also die Drangsal vorbei, Jesus Christus kommt wieder als König, sondern der Herr will sagen, das jüdische Volk, das wird man nie zerstören können. Es ist das unvergängliche Volk. Und obwohl es zerstreut werden sollte, wie das prophezeit war in 5. Mose 28, 64 und folgende, über alle Nationen hinweg und ständig verfolgt wurde, durch 2000 Jahre hindurch gehasst, konnte man das Volk nicht vernichten. Und das ist diese Verheißung, dieses auserwählte Volk wird nicht untergehen, wird nicht vergehen, genauso wie das Wort des Herrn Jesus, die Bibel, nie untergehen wird. Also, aber es geht nicht um eine Generation, sondern es geht um dieses Geschlecht. Das ist genau das gleiche Wort. Gut, dann gehen wir weiter. Oder gibt es bis dahin eine Frage zwischendurch?
Also, ja? Das heißt, sieben Geister gehen dann in den Menschen hinein. Denkst du, dass es einfach darauf angespielt wird, dass die totale Änderung ist?
Also, es heißt hier von sieben Dämonen, die dann kommen. Und warum genau sieben? Die Zahl sieben ist in der Bibel ja die Zahl der Vollkommenheit. Sieben Schöpfungstage oder 70, also 7 mal 10, Jahrwochen, den Plan Gottes vollenden, oder sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Zornschalen und so weiter. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Und zwar wird das in der Bibel benutzt im positiven wie im negativen Fall. Und hier ist es eben negativ. Also die Zahl sieben betont eine vollständige Fülle von Bosheit kommt da zurück. Und das soll mit dieser Zahl ausgedrückt werden. Aber interessant ist noch Folgendes. Die Bibel sagt, sieben andere Geister böser als er selbst. Und daraus können wir ableiten, dass nicht alle Dämonen gleich böse sind. Aber sie sind alle ganz böse. Aber es gibt böse und noch bösere. Und das ist unter den Menschen auch. Die Bibel sagt, alle Menschen sind böse und sind gefallen. Aber es gibt Menschen, die sind noch böser. Die bringen gerade ein paar Millionen Menschen um. Und andere böse Menschen können sagen, ich habe immer gut gelebt als guter Bürger, aber ohne Gott. Nun, das wird hier klar gemacht. Und jetzt versteht man auch, warum es eben Dämonen gibt, die hartnäckiger sind als andere. Und wir haben gesehen, dass die Bibel klar sagt in Matthäus 12 und noch ausdrücklich in Markus 9, dass eben ein stummer Dämon ganz besonders schwer ist, um ihn zu entfernen. Und das konnte eben nur der Herr Jesus. Ja, gehen wir weiter zu Vers 46. Es wird gerade direkt verknüpft. Und das macht klar, das gehört zusammen. Während er noch zu der Volksmenge redete, da waren Maria und die Halbbrüder des Herrn draußen. Und dann wird gesagt, die sind da draußen, die möchten gerne mit dir sprechen. Und dann kommt diese erstaunliche Antwort, dass der Herr Jesus sagt, wer ist meine Mutter, wer meine Brüder? Und er weist auf die Jünger hin, alle die, die den Willen meines Vaters tun, sie sind mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Was will der Herr damit sagen? Er will damit sagen, dass die Zugehörigkeit zu diesem besonderen Geschlecht, Israel, dass das nicht das Entscheidende ist. Sondern das Entscheidende ist, dass ein Mensch sich bekehrt, von der Sünde umkehrt und beginnt, nach dem Willen Gottes in der Bibel zu leben. Und die Abstammung ist gar nicht wichtig. Also wenn einer denkt, ich habe jüdische Abstammung auf der Mutterlinie, auf der Vaterlinie und, kann alles vorweisen. Und er denkt, in der Gemeinde habe er einen besonderen Platz. Da muss man ihn enttäuschen. In Galater 3, Vers 27 wird gesagt, in der Gemeinde seit Pfingsten besteht eine ganz andere Ordnung. Schlagen wir auf, Galater 3. Vers 28. Des Zusammenhangs wegen schon von Vers 26.
Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
Ja, also die Abstammung spielt keine Rolle in der Gemeinde. Wir sehen, im Alten Testament hat Gott ein Volk auserwählt aus allen Völkern. Und es spielte sehr wohl eine Rolle, ob man zum Volk Israel gehörte oder nicht. Denn als Israelit hatte man ganz besondere Verheißungen in Verbindung mit dem Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Aber in der Gemeinde ist eine ganz andere Ordnung und da ist nicht Jude noch Grieche. Kommt also nicht darauf an, ob man jüdische Abstammung hat oder ob man aus der griechischen Kultur kam. Das war die Zeit des Römischen Reiches. Aber mit Griechen wurden bezeichnet römische Bürger, die Griechisch sprachen. Das Römische Reich war ja ein Weltreich von England bis in den Nahen Osten und Nordafrika. Im Westen war Lateinisch die übliche Sprache und im Osten Griechisch. Und wenn der Apostel Paulus sagt Griechen, meint er nicht einfach die Menschen, die aus Griechenland kommen, sondern die die römische Kultur hatten und Griechisch sprachen, also Oströmer. Und die Oströmer, wie alle Römer, betrachten sich als besonders zivilisiert. Im Römischen Reich hatte man sogar ein Sendungsbewusstsein, man wollte den armen Barbaren echte Kultur vermitteln. Ein richtiger Sendungsauftrag für Kultur. Aber Paulus enttäuscht auch die. Da ist nicht Jude noch Grieche. Spielt keine Rolle. Und darum sagt er weiter, da ist nicht Sklave noch Freier. Die Freien damals, das war die reiche Oberschicht. Aber das spielt keine Rolle, ob man reich ist und zum guten Ton in der Gesellschaft gehört oder ob man nur ein Sklave war. Spielt keine Rolle. Und da ist nicht Mann und Frau. Das bedeutet, wenn man ein Mann ist, hat man vor Gott nicht eine bessere Position. Und heute würde man sagen, wenn man eine Frau ist, ist man nicht ein besseres Wesen. Ja? Der Feminismus, der sagt ja eigentlich, Frauen sind besser als Männer. Ja? Zuerst haben sie immer gesprochen, sind gleich, ja? Und heute kommt das so bei manchen durch. Weiblich sein ist eigentlich diesem bedenklichen männlich und macho sein überlegen. Aber auch eine Enttäuschung ist nicht besser. Das gilt vor Gott nicht. Da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid einer in Christus Jesus. Und das ist es genau, was der Herr Jesus hier klar macht. Es kommt nicht darauf an, ob man mit ihm verwandt ist. Indem man eben aus der Familie von Maria stammt oder überhaupt zum jüdischen Volk gehört. Und jetzt werden wir ja sehen, ab Matthäus 13 wird immer klarer, der Herr Jesus wendet sich den anderen Völkern zu. Und da wird klar, aha, nicht nur Israel. Er kam zuerst für die verlorenen Schafe des Hauses Israel, aber dann geht er zu den Nationen. Und das haben wir eigentlich schon gehabt in Matthäus 12, ab Vers 18. Dort hatten wir doch dieses Zitat aus Jesaja 42 über den Messias. Lies du das nochmals, David? 12, Vers 17 bis 21. Ein langes Zitat.
Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Gericht ankündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Gericht zum Sieg führt, und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen.
Ja, da wird genau gesagt, Jesaja hat es schon angekündigt, dass der Messias nicht nur für Israel kommt, sondern für die Völker. Und die Völker werden auch auf ihn hoffen. Und das wird nun das große Thema im zweiten Teil von Matthäus. Eben der Messias für die Nationen. Wir machen jetzt eine Pause und fahren dann eben mit Matthäus 13 weiter. Wir fahren weiter in Matthäus 13. David, liest du Verse 1 bis 23.
An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen bei ihm, sodass er in ein Schiff stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufgegangen war, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel in die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60 und das andere 30-fach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und die Jünger traten herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen, ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die sagt: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen wahrnehmen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann? So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der an den Weg gesät ist. Der aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur für eine Zeit. Wenn nun Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Der aber in die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Der aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht trägt. Und der eine bringt hervor 100, der andere 60, der andere 30-fach.
Vielen Dank. Wir merken eine ganz neue Situation. Der Herr Jesus beginnt in Gleichnissen zu sprechen. Und zwar haben wir hier ein erstes Beispiel mit dem vierfachen Ackerfeld. Aber danach, wir haben noch nicht gelesen, in Vers 24 folgt ein zweites Gleichnis. Das Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut. Gerade im Anschluss, Vers 31, kommt das Gleichnis vom Senfkorn. Vers 33 ein nächstes Gleichnis, das Gleichnis vom Sauerteig. Und in dem Kapitel geht es weiter in Vers 44 mit dem Gleichnis vom verborgenen Schatz. Vers 45 das Gleichnis von der schönen Perle. Und schließlich Vers 47 ein siebtes Gleichnis. Das Gleichnis vom Schleppnetz. Also merken wir diese Konzentration von Gleichnissen. Und die Jünger stellen die Frage: Warum redest du in Gleichnissen? Vers 10. Und er erklärt in Vers 11: Euch, Jünger, ist es gegeben, dass ihr die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen dürft, aber die anderen sollen nicht verstehen. Und die anderen, da ist eben gemeint, das böse Geschlecht. Das sind die, die den Messias, Jesus, ablehnen. Und die sollen verblendet werden. Also es gibt hier eine Scheidung. Die, die wollen, die können verstehen, aber mit den Gleichnissen noch besser verstehen. Denn die Gleichnisse sind eine Hilfe, um schwierige geistliche Themen besser begreifen zu können. Also, die einen sollen noch besser verstehen mit den Gleichnissen und die anderen erst recht gar nichts mehr verstehen. Das erinnert an ein Wort von Blaise Pascal, Erfinder einer Rechenmaschine. Er hat in der Aufklärungszeit als Denker ganz stark argumentiert gegen die Aufklärungsphilosophen. Und er hat in seinem Pensée geschrieben, il y a assez de lumière. Es gibt genügend Licht, um sehen zu können. Und es gibt genügend Finsternis, um nicht zu verstehen und nicht zu sehen. Und das ist etwas, was wir eben auch feststellen bei Menschen heute. Solche, die wollen, denen wird es immer klar. Und die sind froh für biblische Antworten und wenn sie etwas angenommen haben, dann fragen sie nach etwas anderem und das verstehen sie dann auch. Und es gibt andere, die sind verschlossen und die lehnen die Bibel auch ganz ab und sie kommen nie dazu, irgendwie zu erfahren, was die Bibel eigentlich wirklich enthält. Diese Scheidung, da Licht, da Finsternis, das ist ein Grundprinzip Gottes. Entweder gibt er mehr Licht oder dann nimmt er das Licht ganz weg und es gibt noch mehr Finsternis. Und nun sehen wir, 13.1 beginnt mit, an jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus. Also auch da wird das zeitlich ganz direkt verknüpft mit dem vorher, um zu zeigen, das, was jetzt hier geschieht, ist die Folge von dem, was wir in Kapitel 12 hatten. Die Verwerfung des Messias. Und das ist gerade auch noch symbolisch. Er geht aus dem Haus hinaus und setzt sich an den See. Das griechische Wort für See. Hast du es gerade, Erich? Ja. Der Lasse. Das ist das gleiche Wort wie für Meer. Also, der See Genezareth ist im Griechischen auch das Meer. Das Meer Genezareth. Es wird als Meer bezeichnet. Und das Meer hat eine geistliche Bedeutung in der Bibel. Jesaja 17, Vers 13, da sehen wir, wie die Bildersprache der Bibel funktioniert. Und die muss man sich auch immer mehr aneignen, um die Bibel besser zu verstehen. Also, was bedeutet das Meer? Das brausende Meer. Und der See Genezareth, der konnte im Sturm förmlich toben, wenn der Scharkie, das ist dieser gefürchtete Ostwind von den Golanhöhen, runterkam. Liest du Jesaja 17, 12 und 13.
Wehe dem Getümmel vieler Völker, wie das Brausen der Meere brausen sie, und im Rauschen von Völkerschaften, wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie. Völkerschaften rauschen wie das Rauschen vieler Wasser. Und er schilt sie, und sie fliehen weit hin. Und sie werden gejagt wie Spreu der Berge vor dem Wind und wie wirbelnde Blätter vor dem Sturm.
Ja, also, was ist das Bild, was bedeutet das Bild des Meeres? Die Völker. Und zwar eben gesehen als unruhige Massen, sozial, kriegerisch und wirtschaftlich, ständig in Bewegung und in Unruhe. Und die ganze Welt ist ein tosendes Meer. Nun, Jesus ging aus dem Haus hinaus und wir erinnern uns an Matthäus 10, gerade heute auch zitiert, Vers 6, wo der Herr Jesus sagt, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und jetzt, wo der Herr Jesus sich beginnt, von Israel als Nation abzuwenden und sich den Heidenvölkern zuzuwenden, passt das genau. Jesus ging aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Das erste Gleichnis ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und da müssen wir uns fragen, was ist die symbolische Bedeutung eines Ackers in der Bibel? Natürlich ist es oft so, dass ein Symbol kann, je nachdem, mehrere Bedeutungen haben. Und darum ist es natürlich ganz ideal, wenn man die Bedeutung herleiten kann, gerade aus dem gleichen Kapitel. Hat jemand eine Antwort? Was bedeutet der Acker? Ja, der gute Boden ist der Acker, aber die geistliche Bedeutung von einem guten Boden des Ackers.
Das Fundament, die Lehre.
Wo steht das?
Ich tippe jetzt mal drauf, weil aus dem Boden kommt das, was die Pflanze braucht, Nährstoffe und wirklich Kraft, auch Wasser, also ich sage nur, da kommt eigentlich...
Ja, also aus dem Boden kommen die Nährstoffe.
Des Wortes,
ja, genau.
Geist im Herrn, ich würde sagen, wenn es weitergeht als hier Evangelium, die Lehre der Apostel, der Propheten.
Mhm.
Und ja, was soll da drüber? Gemeinschaft und mit Mitchristen, mit Mitgläubigen, die gleich gesellt sind, dann auch Bäche des Brotes.
Okay. Aber jetzt, wenn du eben die Bedeutung herausschälen willst, sagen wir aus dem Zusammenhang dieses Kapitels. Es gibt einen Vers, der gibt gerade die Antwort.
Also, dass der Acker eigentlich das Leben eines Menschen ist, der es hört.
Ja, das ist genau so. Es ist das Leben von dem, der hört. Und zwar gibt es eben verschiedene Typen. Die gute Erde, dann die Dornen, das Steinige und der hart getrampelte Weg. Aber der Acker selber wird von dem Herrn gerade ausgelegt und definiert. Und zwar... Hat jemand den Vers? Vers 38. Liest du mal. Da wird nämlich das Gleichnis vom Unkraut im Acker wird da erläutert. Und der Herr sagt in Vers 38.
Der Acker aber ist die Welt, der gute Same aber, die sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen.
Ja. Also da werden die einzelnen Symbole gerade erklärt. Acker ist die Welt. Und der gute Same, der Weizen im zweiten Gleichnis, das sind die wahren Gläubigen. Die werden genannt die Söhne des Reiches. Und das Unkraut, das sind die, wie wir noch sehen werden, die Namenschristen. Die werden hier genannt die Söhne des Bösen. Also da werden die Symbole genau definiert. Und übrigens in der Parallelstelle zu dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld in Lukas 8, dort sagt der Herr Jesus, was die Bedeutung des Samens ist, der gesät wird. Lukas 8, Vers 11.
Dies aber ist das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes.
Ja, sieht man, ganz klare Definitionen. Der Same ist das Wort Gottes. Der Weizen, die Söhne des Reiches. Unkraut, die Söhne des Bösen. Und der Acker ist die Welt. Übrigens verstehen wir auch noch gleich den Wortgebrauch der Bibel. Der Same ist das Wort Gottes. Der Sinn ist natürlich, der Same bedeutet das Wort Gottes. Und das hilft gerade, den Streit zwischen Luther und Zwingli zu klären. Zwingli sagte, dies ist mein Leib. Das hat den Sinn, das Brot bedeutet den Leib Christi. Und der Kelch, dies ist mein Blut. Dass eben der Kelch mit dem Wein die Bedeutung hat des Blutes Christi. Und Luther sagte, nein, da steht ist. Das Brot ist. Das ist der Leib. Also besteht da ein wesensmäßiger Zusammenhang. Nein, sagt Zwingli, das bedeutet, und sie haben das nicht geklärt zusammen. Aber jetzt verstehen wir, die Bibel spricht so. Der Same ist das Wort Gottes, der Acker ist die Welt, das bedeutet die Welt. So spricht die Bibel. Und eigentlich merken wir, wenn wir nachdenken, wir sprechen auch so. Sagt man ein Foto und sagt, das ist meine Familie. Niemand denkt, ist der verrückt? Ein Stück Papier, das ist die Familie. Nein, aber das Bild, das stellt die Familie dar. Das bedeutet die Familie, ja? Ja, genau so ist das auch. Der Kelch bedeutet das Blut Christi. Und das Brot des Abendmahls bedeutet der Leib Christi. Und hier eben der Acker bedeutet symbolisch die Welt. Und das hilft uns jetzt weiter. In dem Gleichnis von dem Sämann, da wird das Wort Gottes ausgestreut weltweit. Also über die Grenzen Israels hinaus. Das Evangelium soll alle Nationen erreichen. Und in diesem selben zweiten Teil des Matthäus-Evangeliums, in Matthäus 24, in der prophetischen Endzeitrede, dort sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 14,
und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.
Ja, hier haben wir eine klare Prophetie, dass das Evangelium, das Wort Gottes, alle Nationen erreichen wird, bevor Jesus Christus als König der Welt kommt. Das Ende, das werden wir dann später sehen, wenn wir Matthäus 24 betrachten, das Ende bezeichnet die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi, der letzte Weltkrieg, die große Drangsal. Und der Herr sagt, das Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden. Erdkreis ist griechisch Oikumene und bezeichnet das bewohnte Festland der Erde. Das heißt, auf dem gesamten bewohnten Festland der Erde, das sind die bekannten 5 Kontinente, wird das Evangelium ausgebreitet werden, und zwar so, dass alle Nationen dieses Zeugnis erfahren. Und wichtig ist, es heißt hier nicht alle Menschen. Bis heute haben nicht alle Menschen das Evangelium gehört. Leider nicht. Trotz aller enormer Anstrengung. Aber der Herr sagt hier auch nicht alle Stämme. Leider sind bis heute auch noch nicht alle Stämme erreicht worden. Und der Herr sagt hier auch nicht alle Völker. Obwohl in der Luther, in der Schlachter 2000 auch, oder? Ist übersetzt mit Völker. Stimmt das? Wer hat Schlachter? Niemand?
Alle Heidenvölker.
Alle Heidenvölker, ja. Das wäre das Wort Laos. Völker, im Griechischen ist Laos, aber hier ist Ethnos. Und das ist eigentlich die noch größere Einheit. Es gibt etwa 10.000 Völker heute, aber ungefähr 200 Nationen. Und die meisten sind in der UNO zusammengeschlossen. Also diese Nationen, wie zum Beispiel Russland, die umfassen ganz verschiedene Völker, bis in den fernen Osten. Und auch ganz verschiedene Stämme. Aber es ist eine Nation, Ethnos. Und der Herr sagt, alle Nationen werden mit dem Evangelium erreicht werden. Und das ist jetzt bis heute tatsächlich erfolgt. Und dann sagt der Herr, das Evangelium aller Nationen, und dann wird das Ende kommen. Also das zeigt, wir sind in einer ganz dramatischen Zeit. Also in dieser Abschlusszeit, die da begonnen hat, indem der Herr ankündigt, der Sämann geht aus und sät den Samen aus auf den Acker. Jetzt soll das Evangelium eben zu den Nationen kommen. Und wir haben schon gelesen in 12, Vers 21, die Nationen werden auf ihn hoffen. Das heißt, es wird hier klar gemacht, es wird eine gewaltige Antwort geben von den Heidenvölkern, von den nichtjüdischen Heidenvölkern auf die Botschaft des Messias, der Juden. Ich meine, hätte man damals gelebt, hätte man sich fragen können, ja, wie geht das, wenn jetzt das im Römischen Reich verbreitet wird? Das ist eine Botschaft, die kommt aus dem jüdischen Volk. Und das jüdische Volk war damals sehr gehasst unter den Römern. Also Antisemitismus ist nicht etwas Neues. Das war im Römischen Reich sehr, sehr verbreitet. Ja, immer dieses Volk, das da so Spezialwünsche hat und die wollen dem Kaiser nicht opfern und die wollen immer am siebten Tag machen die Schabbat und dann kann man mit denen überhaupt nichts anfangen. Und das kann man also aus der römischen Literatur zeigen, dieser Antisemitismus, der da war, muss man sich vorstellen. Eine Botschaft, die von diesem Volk ausgebreitet wird, wie wird das Römische Reich darauf reagieren? Und dann, wenn das nach Afrika kommt und in Asien weiter verbreitet wird, das konnte man damals menschlich gesprochen überhaupt nicht sagen, dass es eine große Antwort gibt. Und wir wissen im Rückblick, Millionen von Menschen in den vergangenen 2000 Jahren haben diese Botschaft aufgenommen. Und zwar so, dass sie sich als Sünder erkannt haben, Gott ihre Schuld bekannt haben im Gebet und den Herrn Jesus als ihren persönlichen Retter in Anspruch genommen haben. Natürlich auch Millionen, nur äußerlich, der Form nach. Aber darauf kommen wir noch. Das sollte ja so kommen. Das werden wir sehen im Gleichnis von dem Weizen und dem Unkraut. Aber hier schauen wir klar, diese Botschaft wird weltweit ausgebreitet werden. Wenn wir ganz kurz aufschlagen, Jesaja 53, die Prophetie über den leidenden Messias, dann wird dort etwas Interessantes diesbezüglich gesagt. Jesaja 52, Vers 13, bevor die Leiden des Messias 700 Jahre im Voraus beschrieben werden, wird zuerst der Sieg des Messias vorausgesagt. Seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und das Sitzen zu Rechten Gottes und dann werden seine Leiden beschrieben. Lies du mal Jesaja 52, Abvers 13.
Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen in Staunen versetzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen.
Ja, also, hier wird gesagt, dass der Messias, der einmal aus dem Grab erhoben, in der Himmelfahrt erhöht und dann zur Rechten Gottes erhöht sein wird, dass er zuvor so entstellt werden wird, in seinem Aussehen. Da wird die Geißelung und Kreuzigung durch die Römer hier vorausgesagt. Und dann erklärt Jesaja, ebenfalls wird er viele Nationen in Staunen versetzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Also diese Botschaft wird ein gewaltiges Echo haben unter den Heidenvölkern. Da werden Menschen staunen darüber, was der Messias sollte kommen, um für unsere Sünden zu sterben und sich so entstellen lassen durch Kreuzigung und Geißelung Und dann heißt es sogar, Könige werden ihren Mund verschließen. Und Jesaja erklärt, sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Niemand in der Welt wäre auf die Idee gekommen von einer solchen Botschaft, dass Gott Mensch wird, um für unsere Sünden zu sterben. Sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Eine ganz neue Botschaft. Man findet keine Parallele im Buddhismus, im Hinduismus oder in den germanischen Religionen. Nicht wahr? Überall geht es eigentlich darum, der Mensch muss an sich flicken, wie an einer Hütte, immer sich irgendwie mit Mühe verbessern und so zum Göttlichen hinaufschaffen. Und die Bibel sagt, nein, geht gar nicht. Der Mensch kann das nicht. Gott musste darum von seiner Seite her zu uns kommen, um die Brücke zu schaffen. Das sind Dinge, die haben wir nie gehört unter den Heiden. Ganz etwas Neues. Und dann kommt aber Kapitel 53, Vers 1.
Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.
Danke. Habe jetzt extra noch ein bisschen weiter lesen lassen. Nach dieser Frage in Vers 1, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Das ist ja ganz frustrierend, diese Frage. Wer glaubt? Wem ist da das klar geworden, dass es hier um das rettende Eingreifen Gottes geht? Wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und dann, wie gesagt, als wir ihn sahen, hat er kein Ansehen. War verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wer spricht hier? Das jüdische Volk, das seinen eigenen Messias verworfen hat. Also, in 52, Vers 15 haben wir das offene Herz der Heidenvölker, die staunen über die Botschaft, und 53, 1, da haben wir die Ablehnung von dem eigenen jüdischen Volk. Und genau so ist es gekommen. Wenn man denkt, in den vergangenen 2000 Jahren sind ganz wenige Juden durch die Generationen hindurch zum Glauben gekommen. Im ersten Jahrhundert waren es noch Zehntausende. Das wird uns gesagt in Apostelgeschichte 21. Aber dann im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert waren es eigentlich immer sehr wenig Juden, die glaubten, dass Jesus der Messias ist. Und erst seit dem 19. Jahrhundert gibt es eine Wende. Da hat es zum ersten Mal eine Erweckung gegeben und viele Juden sind zum Glauben gekommen und auch Rabbiner haben erkannt, er ist der Messias. Und das ist ja genauso beschrieben hier in Jesaja 53. Aber so bis ins 19. Jahrhundert war das ganz, ganz schwierig. Und wirklich wie hier, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und bei den Heiden ganz anders. Übrigens, wenn es da so heißt, über ihn werden Könige ihren Mund verschließen, da denke ich an diesen König in England, nur so als Beispiel aus der Geschichte herausgegriffen, der war da in den Zuhörerrängen, als zum ersten Mal Händels Messias aufgeführt wurde. Und als dann der Halleluja-Chor kam, der ist ja nicht am Schluss, der kommt in den mittleren Teil des Werkes. Beim Halleluja stand der König auf und dann auch alle Leute nach dem König. Und er wollte einfach damit seine Ergriffenheit und auch seine Ehre gegenüber Gott zum Ausdruck bringen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Er hat nichts gesagt, er ist aufgestanden. Und darum ist es in England auch heute so üblich, immer wenn man Händels Messias aufführt, wenn der Halleluja-Chor kommt, dann steht das ganze Publikum in Ehrbietung auf. Ja, das ist so ein König, aber durch die Geschichte hindurch, viele heidnische Könige, nicht jüdische Könige, sind mit der Botschaft eben konfrontiert worden und sind beeindruckt worden von dem Wort des Evangeliums. Und das ist eben zu sehen im Zusammenhang mit Matthäus 13. Das Wort geht aus in die ganze Welt. Aber der Herr Jesus macht klar, wenn dieses Wort weltweit und in Nationen ausgebreitet wird, wird es nicht nur Annahme geben. Die gute Erde spricht von denen, die das Wort echt aufnehmen. Aber es gibt da auch, wenn ein Seemann in Israel, und denken wir sind jetzt da gerade am See Genezareth. Und zwar war das immer diese Gegend, die dann rundherum auch Bergland aufweist. Und das war ein geeigneter Ort eben für Landwirtschaft. Und wenn man dort mal spazieren geht, am See Genezareth, dann sieht man, wie ideal das ist, da um Landwirtschaft mit Acker zu machen. Aber da gibt es auch viele Dornen, es gibt auch Steiniges und es gibt natürlich auch die Wege. Und das ist richtig, die Illustration, das ist die Umwelt dort. Und wenn ein neuer Seemann eben den Samen ausstreut, dann kommen gewisse Samen nicht nur auf die gute Erde, sondern auf das Steinige, unter die Dornen und auf den Weg. Und der Herr Jesus erklärt den Jüngern, was die Bedeutung ist. Können wir es zusammentragen? Also, was bedeutet der Weg? Nicht wahr? Ab Vers 18 wird ja alles erklärt. Was bedeutet der Weg?
Also ihr hört es, aber es hat keine Auswirkung.
Ja, also sind Leute, die hören das Wort, aber sie verstehen es nicht. Und zwar, der Böse nimmt das Wort wieder weg. Und im Gleichnis wird ja gesagt, beim Weg, da kommen die Vögel und die fressen die Samenkörner wieder auf. Da haben wir übrigens gerade die Erklärung, die Symbolik der Vögel ist hier. Ja. Was ist die Bedeutung der Vögel?
Konkret Satan.
Satan, genau. Beziehungsweise die Dämonen. Und in Offenbarung 18 werden Dämonen verglichen mit unreinen Vögeln. Also die Symbolik ist nicht nur da, die findet man auch anderswo in der Bibel. Also, es gibt, macht der Herr klar, immer Menschen, die hören, aber Satan ist nicht interessiert, dass wir Gottes Wort hören. Und er bemüht sich, irgendwie zu stören, dass das wieder weggeht. Und das können ganz verschiedene Dinge sein, dass man sich dann irgendwie, nachdem man das Wort Gottes gehört hat, mit möglichst anderen Dingen ablenkt und einfach versucht, das wieder aus dem Kopf rauszubekommen. Aber das ist ein Werk von Satan. Er hört, versteht nicht. Das sind die, die am Weg gesät sind. Vers 19. Und dann das Steinige. Welche Leute sind das?
Ja. Begeistert und dann
wenn etwas kommt, dann sind sie wieder weg.
Ja, also die sind ganz anders als die auf dem Weg. Dort wird gesagt, wenn jemand das Wort vom Reich hört, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht. Und sie sagen, was soll die Bibel? Das sind die auf dem Weg. Aber die auf dem Steinigen, ganz anders. Die nehmen das mit Freuden auf. Das heißt, der Herr macht klar, immer wieder, wenn das Wort verbreitet wird, als Evangeliumsbotschaft, dann wird es Menschen geben, die sagen, das ist spannend, echt interessant. Und die freuen sich darüber. Aber es hat keine Wurzel. Und wenn es dann plötzlich schwierig wird, dann werfen sie alles wieder weg. In der Parallelstelle in Lukas 8 heißt es von denen, in 8 Vers 13, dass sie das Wort mit Freuden aufnehmen und sie glauben für eine Zeit. Das sind Gläubige. Aber nur für eine Zeit. Und nachher, bei Schwierigkeiten, fallen sie ab, heißt es dort. Das sind also nicht Wiedergeborene. Denn nur die, die durch die gute Erde hier dargestellt sind, das sind die echten Gläubigen, die auch die Wiedergeburt erleben. Aber es gibt Menschen, die nehmen das mit Freuden auf und man denkt, oh, die haben sich echt bekehrt. Und die sind so interessiert an der Bibel. Aber das ist für eine Zeit und dann sind sie weg. Und da gibt es Leute, die sagen, seht ihr, Menschen, die wiedergeboren sind, die können das Heil verlieren. Wie bitte? Da steht gar nichts von Wiedergeburt. Es steht nur, dass sie das Wort mit Freuden aufgenommen haben, eine gewisse Zeit glauben und dann verwerfen sie das alles. Und das ist nicht die gute Erde. Also erfahren wir, das gibt es. Dass Menschen nicht wirklich zur Bekehrung durchdringen, sondern nur halb. Und was auch auffällt ist, sie nehmen das Wort mit Freuden auf. Man muss sich fragen, und wo ist der Zusammenbruch vor Gott? Man muss sich als Sünder erkennen und die Schuld Gott bekennen. Und das ist nicht etwas Angenehmes. Gelinde gesagt, Jakobus sagt sogar, heulet, zerreißet euer Herz. Also, dass man richtig traurig ist über sein Leben und eine echte Umkehr erlebt. Aber das wird hier gar nicht erwähnt. Auch in der Parallelstelle nicht. Und dann haben wir drittens das, was unter die Dornen gesät ist. Was bedeutet das?
In Vers 22 heißt es, dass sie zwar hören, aber dann durch Sorgen erstickt und sie gehen dann nicht weiter im Glauben und auch der Reichtum sie daran hindert.
Genau, also sie hören das Wort, bei denen auf dem Weg heißt es auch, sie hören, aber es wird gesagt, sie verstehen es nicht. Hier wird nur gesagt, sie hören, es wird nicht gesagt, sie verstehen es nicht, aber es wird erstickt und zwar durch Sorgen. Also Sorgen sind etwas ganz Gefährliches. Da kann das Werk Gottes verhindert werden durch Sorgen und weiter Betrug des Reichtums. Also alles, was mit Luxus, mit Geld, mit Wohlstand zusammenhängt, das kann ein Hindernis sein, dass ein Mensch errettet wird. Und wir sehen das besonders in unserer Gesellschaft. Den meisten Menschen ist es bis jetzt zu gut gegangen. Und mir hat das auch schon einmal gesagt, mir geht es gut, wieso soll ich mich bekehren? Und ich habe dann gesagt, ich habe nicht gesagt, wenn Sie sich bekehren, dann geht es Ihnen nachher besser. Habe ich ja gar nicht gesagt, es geht ja gar nicht darum. Also es ist nicht die Frage, ob es jemandem gut geht, aber es geht darum, dass man errettet wird durch den Glauben an den Herrn Jesus. Und hier sehen wir eben, dass gerade eben der Reichtum etwas ist, was das Wort erstickt. Und zwar wird hier gesagt, der Betrug des Reichtums. Der Reichtum, Luxus, Annehmlichkeit, Wohlstand, das ist etwas Verlockendes aber letztlich betrügt es einen. Und es bringt keine Frucht. Und schließlich Vers 23, der aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht trägt und der eine bringt hervor 100, der andere 60, der andere 30-fach. Also wo das Wort Gottes verkündigt wird, werden wir immer diese vier Gruppen von Menschen erleben. Und darum verwundert es einen gar nicht, bei all dem, was man so erlebt im Kontakt mit den Menschen, wo man das Wort Gottes weitergibt. Ständig sieht man, ja, genau so, der Herr hat es gesagt, so kommt es raus. Und das hat der Herr also den Jüngern gesagt, um sie auch vor mancher Frustration zu bewahren. Man sieht dann, ja, das ist genau diese Kategorie, Dornen, ah, das war jetzt das Steinige, das war jetzt der Weg, das sind nun echte, die gute Erde. Nun, der Jesus sagt diese Dinge im Zusammenhang mit der Aussage in Vers 11, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen. Was sind diese Geheimnisse? Und zuerst müssen wir auch klären, was bedeutet das Reich der Himmel? Hat jemand eine Definition für das Reich der Himmel? Was bedeutet das? Also vielleicht ein Hinweis, in den Parallelstellen in Markus und Lukas steht dort, wo bei Matthäus steht, Reich der Himmel, steht was? Reich Gottes. Also dieser seltsame Ausdruck, das Reich der Himmel, das findet man nur bei Matthäus, 32 Mal. In den anderen Evangelien nicht und in den parallelen Texten ist es immer das Reich Gottes. Und das erklärt sich so. Matthäus hat ja sein Evangelium ganz speziell für Juden geschrieben. Während Markus sein Evangelium für Römer geschrieben hat. Und das erklärt auch, warum Matthäus sehr viel jüdische Begriffe benutzt, ohne die unbedingt zu erklären. Markus benutzt auch jüdische Begriffe, aber immer wieder erklärt er, was das bedeutet. Er benutzt auch hebräische Wörter, wie zum Beispiel Korban, und dann erklärt er, das bedeutet Gabe. Und, oder er zitiert den Herrn Jesus, Talita Kumi, und erklärt dann, Mägdlein, ich sage dir, stehe auf. Und Matthäus benutzt also manche jüdischen Begriffe, ohne sie zu erklären, weil er davon ausgehen konnte, dass Juden das verstehen. Und nun, das Reich der Himmel, das hängt damit zusammen, also irgendwie muss Himmel etwas zu tun haben mit Gott. Ja, das Reich Gottes ist der parallele Ausdruck. Und zwar hat man im Judentum schon in alttestamentlicher Zeit aus Ehrfurcht begonnen, den Eigennamen Gottes, Yahweh, nicht auszusprechen. Nur in besonderen Ausnahmefällen. Und zwar, weil das dritte Gebot sagt, dass man den Namen Jahwehs nicht zum Eitlen aussprechen soll. Und darum, um das zu vermeiden, dass man den Namen Gottes irgendwie unangemessen verwendet, hat man sich gesagt, wir benutzen Ersatzwörter. Und so hat man begonnen, in der Synagoge beim Vorlesen, immer wenn der Name Jahwe kommt, da muss vorgelesen werden, Adonai, Herr. Und darum wird eben in vielen Bibelübersetzungen im Alten Testament Herr mit Großbuchstaben gesetzt, wenn im Hebräischen steht Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Aber man hat auch noch andere Ersatzwörter gebraucht, wie zum Beispiel Himmel. Also die Rabbiner haben über Gott gesprochen, Shamayim, Himmel. Und das sehen wir zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Der verlorene Sohn sagt sich, dass er zum Vater gehen will und sagen will, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Gegen den Himmel? Ja, das heißt gegen Jahwe. Und die Rabbiner haben auch als Ersatz gebraucht, Memra d'Adonai, das Wort des Herrn. Und das verstehen wir dann, warum es in Johannes 1 heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das bedeutet, Jesus Christus ist Jahwe, der Ewige. Und so hat man also ganz besonders im Judentum gesprochen über Malchut Shamayim, das Königreich der Himmel, und Himmel bedeutet Jahwe. Und so ist das ein ganz speziell jüdischer Begriff, und darum kommt er eben nur im Matthäusevangelium vor. Aber es meint die Königsherrschaft Gottes. Reich wäre eigentlich noch besser, wenn man übersetzt mit Königreich. In den englischen Bibeln sagt man immer Kingdom. Und da steckt das Wort König drin. Und das ist im Griechischen eben auch so. Das Wort für Reich bedeutet Königreich. Nun, im Alten Testament wusste das jüdische Volk, wenn der Messias einmal kommt, wird er kommen als König. Und er wird über die ganze Welt regieren. So steht das in Daniel 7, Vers 13, 14 zum Beispiel. Da sieht der Prophet den Messias, den Menschensohn, auf den Wolken des Himmels kommen und dann übernimmt er die Herrschaft über alle Völker der Welt. Und so war das tief verankert im jüdischen Volk. Wenn der Messias kommt, dann wird er von Israel aus die Weltherrschaft übernehmen. Und er wird das Reich Gottes aufrichten, das Reich der Himmel. Und jetzt verstehen wir auch, das hat nichts zu tun mit dem Ausdruck das Himmelreich. Dieser Ausdruck ist entstanden durch ein Missverständnis von diesem Ausdruck. Und dann mit Himmelreich meint man eben den Himmel. Nein, das Reich der Himmel ist das Königreich Gottes auf dieser Erde, wenn der Messias regieren wird. Und nun müssen wir sehen, der Herr Jesus kam als König und er begann zu predigen in Matthäus 4. Wenn wir nochmals aufschlagen, als Repetition, 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, also bereut eure Schuld, kehrt um. Denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Mit dem, dass der König da war, ist gewissermaßen das Königreich angekommen. Und während 3 Jahren predigt der König und verkündigt auch die Grundsätze dieses Reiches. Und darum konnte er auf die Frage der jüdischen Führer in Lukas 17, da wollten sie wissen, wie das ist mit dem Reich Gottes, und der Herr Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wie geht das? Ja, der König ist da. Der König ist da. Und das ist die erste Phase des Reiches Gottes, des Reiches der Himmel. Aber dann geschah etwas Schlimmes, wie wir gesehen haben. Die Masse des jüdischen Volkes, angestiftet durch Führer, verwarf den Messias. Und das hat dazu geführt, dass der Messias starb, aber dann auferstand und er ging weg in den Himmel. Und jetzt? Der Messias im Himmel. Und was ist jetzt auf der Erde? Und jetzt macht der Herr Jesus klar, das Reich Gottes, das Reich der Himmel, das geht weiter hier auf der Erde. Aber ohne den König. Auf Erden. Er ist im Himmel. Und nun in diesen Gleichnissen beschreibt der Herr Jesus, was nun geschehen wird in dieser Zeit, wo der König abwesend ist im Himmel. Aber der König hat seine Knechte hier auf der Erde, die das Wort ausbreiten in der ganzen Welt. Und das war im Alten Testament so nicht mitgeteilt. Und darum wird das genannt die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Und man kann sagen, dass da geht es um die ganze Zeit der vergangenen 2000 Jahre bis heute. Und es geht um das, was wir bezeichnen können als die Christenheit. Ein Mischmasch, eine Vermischung von wahren Gläubigen und solche, die das Wort mit Freuden aufnehmen, oder solche, die ja, das hören, aber dann wird es erstickt durch den Reichtum, den Betrug des Reichtums und so weiter. Und wie wir gleich noch sehen werden, nächstes Mal mit dem Gleichnis vom Weizen und Unkraut, da wird klar gemacht, die Christenheit wird eine Mischung sein von wahren Gläubigen und solchen, die es nur äußerlich sind als Bekenner. Also so wenig Christen sind wie viele Leute, die Schneider heißen und keine Schneider sind. Eben nur Namenschristen. Das macht der Herr klar und das war alles im Alten Testament nicht prophezeit. Und das sind die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Und nun werden wir ab Matthäus 13 in den folgenden Kapiteln, zuerst in diesen 7 Gleichnissen und dann in den folgenden Kapiteln immer mehr erfahren über diese Zwischenzeit des Reiches, wo der König abwesend ist. Und das ist ein Geheimnis gewesen. Aber wir dürfen es jetzt wissen. Und der Herr hat den Jüngern extra diese Gleichnisse dann erklärt, damit sie ganz genau verstehen, was Gottes Plan ist. Und wir können also sagen, das Reich Gottes hat darum 3 Phasen. Phase 1, der König ist da. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Phase 2, der König, der verworfen worden ist, ging weg in den Himmel und überlässt das Reich seinen Nachfolgern, seinen Knechten. Aber in Matthäus 24 sagt der Herr Jesus, nachdem dann das Evangelium alle Nationen erreicht haben wird, dann wird das Ende kommen und dann wird er in Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen. Genauso wie es in Daniel 7, Vers 13 bis 14 steht. Und dann wird er das Reich Gottes so aufrichten, wie es im Alten Testament verheißen war und wie das jüdische Volk das auch erwartet hatte. Also 3 Phasen nochmals. Der König ist da. Zweitens, der König ist weg. Dritte Phase, der König kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Aber diese Zwischenzeit von jetzt 2000 Jahren, die wird ganz detailliert in diesen Gleichnissen prophezeit und uns klar gemacht. Und das hilft uns zu verstehen, warum wir eine Geschichte der Christenheit haben, die so etwas von chaotisch ist. Wo die Ungläubigen sagen, ja, was, da wurde man Kreuzzüge gemacht und was wollt ihr eigentlich da mit Christentum, da will ich gar nichts zu tun haben. Und da kann man sagen, ja, wir auch nicht, mit einem solchen Christentum. Aber das hat Jesus Christus alles vorausgesagt, dass es so eine Katastrophe werden wird. Und überhaupt, ihr Christen, ihr seid euch ja nicht einig. Der eine sagt das, der andere das, und es gibt die katholische Kirche, es gibt die griechisch-orthodoxe Kirche, es gibt die äthiopische Kirche, die koptische Kirche und die evangelische Kirche. Und also so ein Chaos. Ja, natürlich. Ja, und das schockiert euch nicht? Eigentlich nicht, weil wir konnten das aus der Bibel wissen, das musste so kommen. Aber dieses Chaos, das ist nicht das wahre Christentum, nicht das wahre Evangelium. Aber dieses ganze Durcheinander, das sollte kommen in der Zeit, wenn der König weg ist. Aber es kommt die Zeit, der König kommt zurück und dann wird er aufräumen. Vollständig. Und drum muss man sich jetzt bekehren, nicht erst, wenn er kommt, um aufzuräumen. Da kommen wir selbst auch dran. Und so haben wir also hier eine wunderbare prophetische Schau ab Matthäus 13, um wirklich die vergangenen 2000 Jahre so zu sehen und zu verstehen, wie Gott das sieht. Und plötzlich werden Dinge klar, die früher ganz unverständlich aussahen. Und der Jesus macht also klar, über die Masse des jüdischen Volkes kommt eine Verblendung. Und darum haben wir gelesen, Vers 14, diese Prophetie aus Jesaja. Lies du nochmals, David, und dann kommen wir zum Schluss. Matthäus 13, Vers 14.
Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die sagt: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen wahrnehmen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.
Ja, also wenn jemand sich sagt, ja, aber schaut mal, wieso sagt ihr, Jesus Christus ist der wahre Retter, er ist der Messias, dann würde ja das jüdische Volk das auch glauben. Und schaut mal, 2000 Jahre, wie wenige Juden waren es, die geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist. Da kann man sagen, ja, das war vorausgesagt. Wäre es anders gekommen, würde die Bibel nicht stimmen. Es war gesagt, dass eine Verblendung über dieses Volk kommen wird. Und in dieser gleichen Zeit wird das Evangelium in der Welt ausgebreitet. Und ganz viele, aber nicht alle, ganz viele Nichtjuden werden zum Glauben kommen. Und wenn man denkt, ich habe ja vorhin mal gesagt, in den vergangenen 2000 Jahren sind Millionen von Nichtjuden zum Glauben gekommen. Und dann hat vielleicht jemand gedacht, Millionen, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu viel gesagt? Aber wir müssen nur mal über heute sprechen. Allein in China schätzt man heute, dass es, also ganz vorsichtig ausgedrückt, etwa 80 Millionen echte Christen gibt. Und zwar, diese 80 Millionen bezieht sich nämlich auf die Zahl von Chinesen, die zur Untergrundkirche gehören. Die also in den vergangenen Jahrzehnten, seit die Kommunisten die Macht übernommen haben in den 40er Jahren, sind die als Christen verfolgt worden. Und wenn man verfolgt wird für seinen Glauben, dann ist das ein sehr guter Gradmesser, ob der Glaube echt ist oder nicht. Denn normalerweise, dann verschwinden die Bekenner, wenn sie wirklich leiden müssen für ihren Glauben. 80 Millionen. Und dann gibt es aber auch in den staatlich kontrollierten Kirchen gibt es noch mehr Gläubige. Aber eben schon allein da können wir von 80 Millionen ausgehen. Und das ist unglaublich. Also allein in einem Land, gut, ein sehr großes. Aber wenn wir jetzt alle anderen Länder noch dazu nehmen und da zählen die echten Christen, dann ist der Ausdruck Millionen überhaupt nicht übertrieben. Und ich rede jetzt nur von der Zeit heute. Jetzt können wir scannen alle Jahrhunderte, erstes, zweites, drittes, viertes und alle zusammenzählen, die da echt zum Glauben gekommen sind, aus allen möglichen Völkern. Und dann muss man sagen, es ist wirklich etwas Grandioses. Das Evangelium wurde, wie der Jesus gesagt hat, ausgebreitet, allen Nationen zu einem Zeugnis und wirklich Millionen sind zum Glauben gekommen, während die Masse des jüdischen Volkes verblendet blieb. Aber, das werden wir nächstes Mal anschauen, in Jesaja 6 wird vom Propheten die Frage gestellt, wie lange soll das gehen mit der Verblendung? Und diese Frage wird ihm beantwortet. Und das ist eine grandiose Antwort, die dort kommt. Wollen wir hier schließen.